des Geistes wiehe. Komm, Heiliger Geist, Feuer, fall auf uns herab. Wind des Geistes wiehe.
Auf Radio Gloria. Herzlich willkommen zur nächsten Sendung mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Heute geht es um ein marianisches Buch mit dem Titel Der Himmel küsst die Erde, im Gespräch mit Maria von Nazareth. Durch die Sendung begleitet sie ihre Andrea Marti. Ich möchte eingangs kurz Dr. Karl-Heinz Fleckenstein vorstellen. Dr. Fleckenstein ist in Kronbach bei Aschaffenburg in Deutschland geboren. Dann folgte das Theologiestudium in Würzburg und München, Fachausbildung und Promotion in biblischer Theologie in Jerusalem und Rom. Er lebt seit 1981 in Israel. Mit seiner Frau Luisa führt er mehrfache Outdoor-Pilgergruppen durch das Heilige Land. Von 2001 bis 2005 war er ebenfalls mit Luisa Gesamtkoordinator und Ausgräber für das archäologische Ausgrabungsprojekt Emmaus Nikopolis. Nun freuen wir uns auf die Gedanken zum Buch mit dem Titel Der Himmel küsst die Erde. Im Gespräch mit Maria von Nazareth, von Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Und so begrüße ich Sie, Dr. Karl-Heinz Fleckenstein, bei Radio Gloria ganz herzlich.
Ja, ich grüße Sie auch ganz herzlich, liebe Frau Marti, und alle Hörer von Radio Gloria. Grüße von Jerusalem in die Schweiz.
Nun sind wir natürlich gespannt auf das Buch. Nur schon der Titel klingt vielversprechend. Herr Dr. Fleckenstein, welche Erfahrungen haben Sie persönlich mit der Mutter Gottes gemacht?
Ja, da muss ich sagen, ich habe schon sehr früh die Erfahrungen mit Maria gemacht. Schon in meiner Kindheit hat meine Mutter mich regelmäßig zu einem Wallfahrtsort, der hieß Maria Buchen, in dem Spessart mitgenommen. Wir haben da den Rosenkranz gebetet. Das habe ich also schon sozusagen mit der Muttermilch schon die Liebe zu Maria bekommen. Und dann meine erste Pilgerfahrt ins Heilige Land. Dort lernte ich meine Frau kennen. Sie war noch damals meine Reiseleiterin, mein Guide. Und wir haben uns verliebt und haben gemerkt, wir gehören zusammen. Und da saßen wir in Nazareth während einer Mittagspause in der Grotte, in der Verkündigungsgrotte in Nazareth. Und da wurde mir deutlich, da komme ich zurück. Das ist meine geistliche Heimat. Und so war es dann auch, als wir dann geheiratet haben, am 8. Dezember 1981 durften wir in der Grotte im Haus Maria unser Jawort gegenseitig sagen. Das war eine ganz große Gnade. Und dann unsere Kinder haben wir dann auch mit Maria sozusagen bekannt gemacht. Wir haben mit den Kindern jeden Tag den Rosenkranz gebetet, mit Blick auf Bethlehem. Die kleine Elisabeth saß auf meinem Schoß und die beiden anderen Kinder rechts und links. Also sind sie auch schon sehr mit Maria in Verbundenheit gekommen. Und dann kam der Golfkrieg. Wir waren vorher, vor dem Golfkrieg, waren wir in Lourdes mit unseren Kindern. Eine Schweizer Gruppe hatte uns dazu eingeladen. Und dort haben wir auch von dem sogenannten Marienwasser getrunken, haben auch eine Flasche mitgenommen von dem Wasser von Lourdes. Und unsere kleine Elisabeth, die war damals 5 Jahre alt, das war ihr Kleinod, das war ihr großes Geschenk, das Marienwasser. Und dann kam der Golfkrieg. Wir mussten immer das Haus sozusagen ein Zimmer versiegeln, wenn die Sirenen heulten und die Fenster waren schon versiegelt. Ich musste am Schluss dann nur noch die Türe versiegeln und alle waren da, bis auf die kleine Elisabeth. Elisabeth, wo bist du? Komm, Elisabeth, ich muss das Zimmer versiegeln. Und da das Stimmchen, ich finde mein Marienwasser nicht, wo ist mein Marienwasser? Ich finde mein Marienwasser nicht, bis sie dann ihre Flasche gefunden hat mit dem Lourdeswasser und kam dann auch herein. Und das war für uns wie eine Stimme des Himmels. Fürchtet euch nicht. Wir haben dann die Gasmaske nicht mehr aufgesetzt. Die Kinder freuten sich sogar, wenn die Sirenen geheult haben, weil Mama ihnen dann immer eine schöne Geschichte vorgelesen hat. Dann durften wir unser 30-jähriges Ehejubiläum in Guadeloupe feiern. Auch das war ein großes Geschenk, dass wir dort mit Blick auf die Madonna von Guadeloupe, dieses Gnadenbild, unsere Jubiläumsfeier begehen konnten. Und dann das 40-jährige Ehejubiläum hätten wir gerne wieder in der Verkündigungsgrotte gefeiert. Aber man darf jetzt nicht mehr hinein. Es dürfen keine Gottesdienste heute mehr gefeiert werden, weil die Verkündigungsgrotte ist auch etwas in Gefahr, dass sie einstürzen konnte oder so. Dann wurde uns ein Seitenaltar zugeteilt, der Altar von Joachim und Anna, die Eltern von Maria. Und der Bischof, der ehemalige Bischof von Nazareth, hat mit uns die Messe gefeiert. Wir hatten vorher schon den Prior von Nazareth gefragt, wir würden gerne Maria ein Geschenk machen. Was würden Sie denn empfehlen? Dann sagt er, ja, wir brauchen eigentlich einen Chormantel für die Aussetzungen, für die Lichterprozessionen. Und das wäre doch eine wunderbare Sache. Und da haben wir dann die Schwestern von der Familie Mariens, die wir auch geführt haben, haben sie gebeten, die Schwester Magdalena, könntest du uns nicht einen Chormantel anfertigen? Und so kam es dann, wir brachten den mit am 8. Dezember dieses Jahres. Aber der Pater Bruno, der Prior, war nicht da. Haben wir gesagt, na gut, wir machen kein großes Aufsehen, hängen ihn einfach in die Sakristei. Und Maria weiß ja schon, wie die unsere Intention war. Und dann am Ende der Messe, plötzlich tauchte der Pater Bruno auf, der Prior. Und dann sagt der Pater Bruno, wir haben ja Ihren Wunsch wahrgemacht, hier ist jetzt der Chormantel. Da ist er fast ausgeflippt vor Freude und sagt, wie schön, und diese wunderschöne Chormantel, ich ziehe ihn sofort an und nehme euch mit in die Grotte. Dann sind wir durch eine Hintertüre, sind wir in die Verkündigungsgrotte, ins Haus von Maria, die Treppen runtergestiegen, die eigentlich nur Maria und die heilige Familie benutzt haben, ausgelaugte Stufen sozusagen, ausgetretene Stufen, und da durften wir miteinander noch einmal danken und beten für diese wunderbare Bewahrung der 40 Jahre unserer Ehe. Also auch das war für uns ein Zeichen des Himmels. Maria ist mit uns, wir stehen unter ihrem Mantel.
Herr Dr. Fleckenstein, wissen Sie schon, wo Sie das 50-jährige Jubiläum feiern werden?
Ja, das weiß nur der Himmel. Vielleicht im Himmel, alles möglich.
Was hat Sie inspiriert, diese Literatur, Der Himmel küsst die Erde, zu schreiben?
Ja, mich hat es immer schon fasziniert, heute noch, dass Maria den Sohn Gottes, dass Maria als Menschenkind das Gotteskind zur Welt bringen durfte. Und in ihr wird sich Göttliches und Menschliches verbinden. Sie wird zum Liebling Gottes. Deshalb, der Himmel hat die Erde geküsst. Das ist eigentlich auch der Titel dieses Buches. In Maria hat der Himmel die Erde geküsst. Ein uralter Traum der Menschheit durfte mit ihrem Kind Wirklichkeit werden. Und dazu war einiges und Wichtiges entscheidend, dass Maria sagte zu der unglaublichen Verheißung, Gott verfügt nicht über sie, sie öffnet sich mit Leib und Seele für dieses Kind. Und auf ihre Frage, wie soll das geschehen, dass der Sohn Gottes mein Kind wird, antwortete der Engel, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Als Liebling des Vaters bricht sie dann später in einen Lobpreis aus. Gott, der Allmächtige, er hat Großes an mir getan. An Maria wird deutlich, was Gott letztlich mit uns vorhat. Schon am Anfang der Bibel kündigt der Allmächtige an, dass diese neue Eva der Schlange den Kopf zertreten wird. In der Apokalypse wird sie dargestellt als die Frau, die am Himmel erscheint, mit der Sonne bekleidet und dem Mond zu ihren Füßen. In Maria kündet sich das neue Jerusalem an, das sich wie eine Braut für Jesus schmücken wird. Die Zusage an Maria gilt deshalb auch für uns alle, für jeden von uns. Auch wir sind erwählt. Auch durch uns will das Göttliche zur Entfaltung kommen. In uns soll Christus Gestalt annehmen. In jedem von uns. Das war es eigentlich, was mich zu diesem Buch so intensiv inspiriert hat.
Der Titel heißt Der Himmel küsst die Erde. Wie sind Sie auf diesen Titel gestoßen, Herr Dr. Karl-Heinz Fleckenstein?
Ja, weil in Maria der Himmel sozusagen die Erde geküsst hat. Sie ist ein Menschenkind und sie durfte das Gotteskind zur Welt bringen. Der Himmel hat in Maria die Erde geküsst.
Dann gibt es ein Kapitel, Supermodel wurde Nonne. Was ist hier gemeint?
Ja, da muss man vielleicht das vorherige Kapitel kennen, denn in dem vorhergehenden Kapitel geht es darum, dass Maria sich ohne Sicherheitsnetz sozusagen in die offenen Arme des Vaters wirft. Maria, sie hatte ja auch ihre Pläne, sie hatte auch ihre Lebensvorstellungen. Sie hat nie daran gedacht, dass sie mal die Mutter des Erlösers wird. Und dann kam dieser Einbruch, dieser göttliche Einbruch in ihr Leben. Der Engel verkündet ihr, du sollst die Mutter des Erlösers werden. Und sie fragt auch, ja, wie soll das geschehen? Ich kenne keinen Mann. Und dann wird ihr gesagt, der Heilige Geist wird dich überschatten. Also sie musste total ihr Lebensprogramm umwerfen, um dem Lebensprogramm und dem Programm des Himmels gerecht zu werden. Und dieses super Modell wird Nonne, diese Olala Oliveira, diese spanische, sie stand vor der Fernsehkamera, sie stand in Kinofilmen, hat sie mitgespielt, Theater. Sie führte ein Glamourleben und zierte Werbeplakate. Und ausgerechnet an jedem Zeitpunkt, als sie immer mehr Popularität erlangte, erkannte sie, das ist nicht die Karriere, die ich möchte. Und diese rassige 36er Schönheit aus Spanien hängte darauf ihre schicken Designerkleider an den Nagel und tauschte sie gegen eine schlichte Ordenstracht aus. Statt Blitzlichter wählte sie lieber das Stundengebet, eine sehr untypische Wendung. Und heute lebt sie als Olala della Maria in einem Orden, der sich nennt St. Michaelsorden. Und wie kam es zu diesem Sinneswandel? Sie selbst gibt die Antwort darauf. Beim Besuch des Fatima-Schreins in Portugal fand in mir ein wahres Erdbeben statt. Ich wurde richtig wachgerüttelt. Ich erkannte, dass mit dem zunehmenden Bekanntheitsgrad ich immer unglücklicher wurde. Außerdem hatte ich als Modell, als Schauspielerin und Werbeträgerin, zum Beispiel für Kellogg's, es war mir langsam zu viel, und immer mehr über mich selbst zu sprechen. Und das war der richtige Moment, dass der Herr zu mir sprach und ich entschied mich, mein Leben total zu ändern und in diesen Orden einzutreten. Und heute bin ich glücklicher denn je.
Ein weiteres Kapitel behandelt die Thematik des Rosenkranzes gegen die Atombombe von Hiroshima. In welchem Kontext zum Himmel küsst die Erde steht dieses Kapitel?
Da muss man auch wieder Bezug nehmen zu dem vorgehenden Kapitel. Das vorgehende Kapitel heißt der vorauseilende Gehorsam einer Mutter in Kana, bei der Hochzeit zu Kana. Bei der Hochzeit zu Kana war Jesus eingeladen, seine Jünger waren eingeladen, Maria war eingeladen. Und eine Hochzeit im Orient, die kann manchmal lange dauern, 10 Tage, eine Woche, da wird gefeiert, Tag und Nacht. Und da kann es mal passieren, dass der Wein zu Ende geht. Und das ist eine große Blamage, nun für die Eheleute kein Wein mehr da. Und Maria, das wache Mutterauge, sie sieht, die Leute sind in dieser großen Verlegenheit. Was kann ich tun? Sie macht es nicht wie die Martha, die Schwester des Lazarus, die sagt, hilf doch jetzt mal, sag mal da meiner Schwester Maria, die jetzt so zu deinen Füßen sitzt, dass sie mir einmal hilft in der Küche, dass wir was auf den Tisch bringen. So ist Maria nicht. Sie stellt nur fest. Sie sagt nur zu Jesus, Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Und er sagt eigentlich, im Griechischen steht da, was mir, was dir. Es wird manchmal so falsch übersetzt, was habe ich mit dir zu schaffen? Das stimmt eigentlich nicht. Es heißt eigentlich, was geht das mich an, was geht das dich an, könnte man übersetzen. Oder was ist meine Sache, was ist deine Sache? Jesus wusste in dem Moment, es ist noch nicht meine Stunde gekommen. Meine Stunde für das wahre Weinwunder wird im Abendmahlsaal sein, wo ich mein Blut und mein Leib hingebe und dieses Wunder, dieses Weinwunder, wo der Wein zu meinem Blut wird, das wird weitergehen durch die Jahrhunderte, durch die Zeiten hindurch, bis ans Ende der Welt. Das ist eigentlich seine Stunde. Aber trotzdem, er weiß auch, seine Jünger sind mit ihm und sie wollen auch sehen und er möchte ihnen zeigen, er ist der Messias. Und dann sagt er zu diesen Knechten, füllt diese Krüge, 6 Wasserkrüge, jeder fast 100 Liter. Die Leute, die Knechte dachten wahrscheinlich, was ist denn das? Hat er jetzt durchgedreht? Sollen wir jetzt den Leuten Wasser anbieten statt Wein? Aber sie füllen die Krüge. Jesus spricht ein Segensgebet darüber und lässt den Speisemeister kosten Und der flippt fast aus und sagt zu dem Bräutigam, wie kannst du diesen guten Wein am Schluss aufbewahren, wenn die Leute schon alle ein bisschen besäuselt sind? Wie kannst du jetzt diesen guten Wein erst anbieten? Und dann heißt es am Schluss, und seine Jünger glaubten an ihn. Denn damals die Theologie der Rabbiner des Alten Testamentes, die sagten, wenn der Messias kommt, wird er uns den Wein der Freude schenken. Das ist ein Zeichen, dass der Messias gekommen ist. Und nun, Jesus wird der Freudenmeister, er schenkt diesem Hochzeitsgesellschaft den Wein der Freude und seine Jünger kapieren das. Sie kannten wohl diese Sitte und diese Theologie und sie glaubten an ihn und seine Jünger glaubten an ihn. Und jetzt machen wir den Sprung zu der Atombombe von Hiroshima. Denn am 6. August 1945 ist diese Atombombe über Hiroshima, diese japanische Stadt, abgeworfen worden. Und es war ein fürchterlicher Moment, denn diese Bombe hat die ganze Stadt ausgelöscht. Die Häuser, die sind wie Kartenhäuser zusammengefallen. Die Menschen waren wie in Mauern eingebrannte Schatten. Und in diesen furchtbaren Minuten saßen vier Jesuitenpatres, Hugo Lassalle, Hubert Schiffer, Wilhelm Kleinsorg und Hubert Kiesig, im Pfarrhaus in Hiroshima, im Pfarrhaus ihrer Gemeinde Maria Himmelfahrt beim Frühstück. Und sie blieben von dieser Atombombe verschont. Es ist wie ein Wunder. Der eine Pater erklärt auch plötzlich, er sagt, ganz plötzlich zwischen einem Atemzug zu einem anderen wurde der blaue Himmel über Hiroshima von einem blendenden, unbeschreiblich gleißenden Feuer erfüllt. Die Welt um mich schien tödlich den Atem anzuhalten. Und dann kam der Donnerschlag einer schrecklichen Explosion. Wie von einer unsichtbaren Faust wurde ich vom Stuhl geschleudert. Etwas schüttelte mich und wirbelte mich durch die Luft. Ein schwerer Gegenstand drückte auf meinen Rücken. Blut rann über mein Gesicht. Ich glaubte, ich wäre tot. Dann hörte ich meine eigene Stimme. Es war die erschreckendste Erfahrung meines Lebens. Aber meine Stimme zeigte mir, dass ich noch lebte. Einen ganzen Tag verbrachten wir in dieser schrecklichen Situation, bis eine Rettungsmannschaft uns befreite. Und es blieb allen ein Rätsel, warum keine der Patres durch diese radioaktive Strahlung auch noch Schaden genommen hatte. Auch bleibt es menschlich unerklärlich, warum ihre Kirche, das Pfarrhaus, das doch nur 8 Häuserblocks vom Zentrum der Explosion entfernt war, noch stand, obwohl alle Gebäude ringsherum völlig zerstört und ausgebrannt waren. Auf der vielen Fragen ist nur die Antwort der vier Patres immer die gleiche. Als Missionare beteten wir täglich den Rosenkranz. Die Geborgenheit bei der Mutter Jesu war stärker als die Atombombe. Heute befindet sich im Zentrum der wieder aufgebauten Stadt Hiroshima eine Mariengedenkkirche. Die 15 Glasfenster zeigen die 15 Geheimnisse des Rosenkranzes, der dort Tag und Nacht gebetet wird.
Herr Dr. Fleckenstein, was inspirierte Sie, dieses Buch zu schreiben? Also wenn man Ihnen jetzt zwar zuhört, dann hört man aus der Stimme heraus eine große Begeisterung für Maria. Aber was war letztlich die Inspiration für dieses Buch?
Mir ging mir darum, im Gespräch mit Maria, es ist ja ein Dialog mit Maria, im Gespräch mit Maria, ihre Lebensstationen aufzuzeigen, und dabei staunend das Wirken Gottes zu entdecken. Und durch entsprechende Erfahrungen von Menschen von heute wollte ich zeigen, dass auch in unserem Leben das Leben von Maria durch die Gnade Gottes aktualisiert werden kann. In dem Bewusstsein, dass ein Diener Mariens nie verloren geht. Deshalb ist Maria ein Vorbild für unseren Glauben. Im Blindflug vertraut sie auf die Führung Gottes. Im Stall von Bethlehem, wo ihr Kind in Armut geboren wird, dann die Flucht, dann der 12-Jährige geht verloren. Maria hätte verzweifeln können. Ich, die Mutter des Gottessohnes, verliere mein Kind. Und dann stirbt ihr Sohn am Kreuz. Aber sie wirft sich blind in die Arme Gottes. Sie weiß, sie lässt sich von ihm an die Hand nehmen. Und immer wieder dieses Wort, dass sie in Kana gesagt hat, tut, was ihr euch sagt. Das sagt sie auch euch uns. Tut, was ihr euch sagt. Und ihre Demut macht Mut zum Dienen. Und darum, glaube ich, geht es auch in diesem Buch, und das wollte ich deutlich machen, wenn wir Mut haben zum Dienen, wenn wir den Dialog mit Maria immer wieder führen, uns an sie halten, sich von ihr führen lassen, dann finden wir auch unseren eigenen Lebensweg.
Was ist die Kernbotschaft dieses Buches, Herr Dr. Fleckenstein?
Ja, vielleicht würde ich vorschlagen, dass wir einfach jetzt gemeinsam einmal ein Kapitel lesen, und da wird die Kernbotschaft schon deutlich, was ich eigentlich damit sagen möchte.
Können wir noch einige Takte Musik einspielen, und hätten Sie einen Wunsch, Herr Dr. Fleckenstein?
Ja, Sie wissen ja, meine Frau und ich, wir haben zusammen einmal eine CD produzieren dürfen, auch mit Hilfe von Schweizer Freunden, die diese CD praktisch gesponsert haben. Es sind 12 Lieder, die meine Frau singt in ihrer arabischen Muttersprache, weil hier die Christen im Heiligen Land Arabisch sprechen. Und eines dieser Lieder würde ich gerne jetzt einspielen, jetzt in dieser Pause.
Maria, du neue Eva. Maria, das Weltall kann dich nicht fassen. Sonne und Mond gleichen dir nicht an Schönheit. Kein Gestirn auf der Himmelsbahn. Mutter Jesu und meine Mutter, du meine Hoffnung, verlass mich nicht, auch wenn ich mich von dir entferne. Du bist die Hilfe meiner Seele, gerade dann, wenn sie schwach ist. Du tröstest mein Herz, gerade dann, wenn es zu brechen droht. Du Morgenstern, erleuchte meinen Geist, schärfe mein Gehör, schenke mir einen klaren, offenen Blick. Maria, du neue Eva, tröste mich im Augenblick meines Todes. Sei mir nahe, du Erstgeborene der Gotteskinder, dass ich den Sieg davontrage im Kampf um das neue Leben.
Wir sind zurück in der Sendung mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein aus Jerusalem. Das Thema ist die Literatur »Der Himmel küsst die Erde« im Gespräch mit Maria von Nazareth. Und nun lesen wir, Herr Dr. Karl-Heinz Fleckenstein und ich, aus dem Buch vor. Übrigens, das Buch hat 147 Seiten. Ein Mädchen wirft sich ohne Sicherheitsnetz in die offenen Arme des Vaters. Maria, der Evangelist Lukas, berichtet schon im ersten Kapitel in den Versen 26 bis 38, wie der Engel Gabriel dir die Nachricht überbrachte, dass du den Sohn Gottes in menschlicher Gestalt zur Welt bringen darfst. Wie hast du dich gefühlt, als der Bote Gottes dir aus der lichtdurchfluteten Herrlichkeit der Himmel erschien.
Ich bin total erschrocken, dass ein Licht mich bis ins Innerste durchleuchtete.
Eigentlich war es schon eine überwältigende Sache, dass der Engel Gabriel Gottes Botschaft ausgerechnet zu dir brachte. Meist waren es doch Männer, die von Gott direkt angeredet zu wurden. Als Unverheiratete hattest du weniger Ansehen als eine verheiratete Frau. Noch dazu warst du ein ganz einfaches, blutjunges Mädchen. Und du lebtest in Galiläa, der Gegend, die von den Schriftgelehrten aus Jerusalem gar nicht mehr richtig zum Heiligen Land dazugerechnet wurde. Schließlich wird kein einziges Mal Nazareth im Alten Testament erwähnt. Ausgerechnet, zu dir redete der Engel Gabriel. Ausgerechnet du solltest die Mutter des Messias werden. Das widersprach für die frommen Israeliten jeder menschlichen Logik.
Aber gerade darin zeigte sich Gottes Handschrift. Der Allmächtige begab sich ganz bewusst in meine Niedrigkeit.
Gott suchte deine Nähe. Er engagierte sich. Durch den Engel redete er dich an. Du Begnadete. Das heißt, du bist von Gott angesehen, geachtet, geehrt. Gott kennt dich. Er will mit dir zu tun haben. Du bist sein Liebling. Dabei wurdest du mit einer Erfahrung konfrontiert, die du noch nie gemacht hattest, mit der du nicht rechnen und auf die du dich schon gar nicht vorbereiten konntest.
In der Tat, nicht mein eigenes Planen und Können war hier gefragt. Weder auf das Machen noch auf das Leisten kam es jetzt an, sondern genau auf das Gegenteil, still zu werden, hinhorchen zu lernen, fähig werden zu empfangen.
Du hattest den Mut zu sagen, ich gehöre dem Herrn. Ich bin einverstanden mit dem, was er mit mir vorhat. Das war nicht eine resignierende Antwort in dem Sinne. Da kann man ja doch nichts dran ändern. Es kommt doch alles, wie es kommen soll.
Da hast du vollkommen recht. Mein Ja war nicht ein mutloses, passives, niederdrückendes und lustloses Ja. Natürlich hatte auch ich, hätte ich Nein sagen können. Der Allmächtige wollte mir nicht seinen Willen aufzwingen. Er wartete vielmehr darauf, dass ich mit seinem Plan einverstanden war. Er wartete auf meine Antwort. Dein Wille geschehe. Und damit warf ich mich im Vertrauen auf seine Vatergüte ohne Sicherheitsnetz in seine offenen Arme.
Trotz allem musste doch die Verheißung deines Kindes für dich ein ziemlicher Schock gewesen sein, zumal du nicht verheiratet warst.
Ja, ich war noch sehr jung, als ich noch im Teenageralter, wie ihr heute sagen würdet, ich hatte mein Leben geplant. Josef, mein Verlobter, hatte einen guten Beruf. Er sollte die Werkstatt seines Vaters übernehmen. Der Hochzeit und dem Eheglück stand nichts im Wege. Ich hatte Träume wie jede junges Mädchen. Träume von einer glücklichen Zukunft mit Familie und eigenem Haus. Doch Gott stellte meine Weichen anders. Unehelich schwanger zu sein, galt als eine Katastrophe, ohnegleichen, und konnte den Tod durch Steinigung nach sich ziehen. Aber das wurde mir erst hinterher klar, als der Engel von mir gegangen war und ich allein zurückblieb. Im Nachhinein muss ich sagen, wo Gott uns persönlich anspricht, da weicht alle Furcht. Als ich dann vor Josef stand und ihm alles erklären wollte, merkte ich erst, wie unglaublich die ganze Geschichte war. Doch da gab es kein Zurück mehr. Manchmal wollten Zweifel über mich kommen. Ich habe mit Gott gerungen. Vielleicht gehört Glauben und Zweifel irgendwie doch zusammen.
Trotzdem hast du alles durchgestanden, was Gott von dir wollte.
Gott hat es mit mir durchgestanden. Er hat mich ausgehalten. Mit meinen Zweifeln und meiner Ängstlichkeit. Er hat mir Gehorsam und Vertrauen gelehrt. Ich wundere mich manchmal schon, wie Gott das mit mir auf die Reihe gekriegt hat.
Der Engel versprach dir, dass der Heilige Geist über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten würde. Deshalb wird man auch das Kind heilig und Sohn Gottes nennen.
Das war für mich nicht leicht verständlich. Deshalb habe ich auch nachgefragt, wie soll das zugehen? Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Die Antwort des himmlischen Boten war eindeutig. Der Heilige Geist wird das Wunder vollbringen. Für Gott ist kein Ding unmöglich. Der Vater meines Kindes sollte kein Mann, sondern Gott sein. So wie Gottes schöpferischer Geist am Anfang über den dunklen Chaos, was entschwebte, so sollte sein schöpferischer Geist mich überschatten. So wurde Jesus als Gottes Sohn geboren, ganz Mensch, ganz Gott, in einer Person.
Am Anfang der Botschaft an dich machte der Engel die zentrale Zusage, Gott ist mit dir. Du wirst ein Kind empfangen, dem sollst du den Namen Jesus, Jeshua, geben. Das bedeutet Jahwe. Jahwe ist der, der beisteht, der hilft, der rettet. Dieser Name ist ein Programm. Der Prophet Jesaja hatte das verheißene Kind Emmanuel genannt, Gott mit uns.
Das bedeutet aber auch, dass Gott mit jedem von euch ist, weil er in meinem Sohn Mensch und euer Bruder wurde. Er weiß um alles, was es in eurem Leben an Leidenssituationen gibt, von der Wiege bis zur Bahre, weil auch er sich oft unverstanden fühlte, so wie ihr. Er lernte einen Beruf, der eigentlich nichts mit seiner Berufung zu tun hatte. Vielen von euch geht es ähnlich. Er hat Ängste und Nöte, wie auch ihr, ausgestanden.
Du hast Gnade gefunden bei Gott, sagte der Engel zu dir. Deine Antwort, mir geschehe, wie du gesagt hast, klingt so einfach.
Aber sie hatte ungeheure Konsequenzen. Das wisst ihr aus eigener Erfahrung. Manchmal kommt ihr im Leben ganz unverdient zu etwas. Sei es das Schwere oder das Gute, das euch widerfährt. Oft ist es nicht das, was ihr für euch selbst vorgesehen habt. Da wünscht ihr euch ein Kind, tut alles für sein Wohl. Und dieses Kind enttäuscht euch vielleicht nach Strich und Faden. Da arbeitet ihr jahrelang in einem Beruf und müsst schließlich doch erkennen, dass ihr dazu nicht begabt seid, dass eure Stärke in einer ganz anderen Richtung liegt.
Ich verstehe. Wer kann da schon auf Anhieb Ja und Amen sagen? Oder wie du, mir geschehe, wie du gesagt hast. Wenn man erkennen muss, dass das eigene Leben ganz und gar nicht so verläuft, wie wir uns das vorgestellt haben, das kann schon Angst machen.
Doch gleichzeitig sagte der Bote Gottes zu dir, fürchte dich nicht.
Der Engel Gabriel hat Leichtreden. Der steckt nicht in unserer Haut. Der hat keine Kinder, um die er sich Sorgen machen muss. Der kennt keine Existenzängste.
Dazu möchte ich euch einen guten Rat geben. Geht doch einfach mit dieser Botschaft schwanger. Fürchte dich nicht. Der Herr ist mit dir. Lasst diese Worte tief in eure Seele fallen, bis sie in einem stillen Moment plötzlich zu euch sprechen und zu leuchten beginnen. Gerade so, als wäre ein Engel zu euch hingetreten. Für diese Botschaft bürgt mein Sohn, der menschgewordene Gott. Das kann ich aus eigener Erfahrung euch versichern, die auch eure Erfahrung werden kann.
Herzlichen Dank für diese Leseprobe, Herr Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Möchten Sie abschließend noch ein Wort richten an die Zuhörerschaft?
Ja, ich möchte einfach sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, werfen Sie sich in die Arme Mariens, lassen Sie sich von ihr führen und wenn Sie, der Rosenkranz ist übrigens die stärkste Waffe gegen alle Panzer, gegen alle Kriege, gegen alle Atomangst, die auch heute auf die Menschen bewegt. Der Rosenkranz ist die stärkste Waffe, wie wir es ja auch von Hiroshima, von diesen vier Patres gesehen haben. Deshalb haben wir keine Angst, stellen wir uns unter den Mantel von Maria. Und ich möchte abschließen mit einem Gebet der kleinen Araberin, der heiligen Miriam von Ablin, der heiligen Miriam, der Gründerin des Karmels von Bethlehem, die mir auch sehr nahe steht, wo sie sagt, Heiliger Geist, erleuchte uns, liebe Gottes, verzehre uns, Maria, unsere Mutter, schau auf uns herab, mit Jesus segne uns, auf den rechten Weg führe uns, von allem Bösen, von allem Stolz, von aller Angst, von aller Ungeduld, von allen bösen Menschen, von allem Krieg, bewahre uns unter deinen Mantel, stelle uns und mit deinem Jesus segne uns. Amen.
Amen. Herzlichen Dank für das schöne Interview und natürlich auch für das Gebet, Herr Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Radio Gloria wünscht Ihnen und der ganzen Familie, die immer mehr wächst. Erst kürzlich wurden Sie wieder Großeltern von einem kleinen gesegneten Raphael und wir wünschen einfach der ganzen Familie Fleckenstein reichen Gottes Segen und möge auch die Mutter Gottes euch immer wieder unter ihren mütterlichen himmlischen Schutz nehmen. Herzlichen Dank und wir freuen uns schon auf die nächste Sendung mit Ihnen.
Ja, ich danke Ihnen auch und Gottes Segen aus Jerusalem. Shalom, Salam von Jerusalem in die Schweiz.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Wenn Sie die Sendung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmals nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD im Studio bestellen. Das war die Sendung über das Buch Der Himmel küsst die Erde im Gespräch mit Maria von Nazareth. Herr Dr. Karl-Heinz Fleckenstein hat diverse Bücher geschrieben und er hat auch eine Internetseite, die können Sie besuchen und sämtliche Literatur können Sie abrufen. Die Internetseite lautet www.fleckenstein.com. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen reichen Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.